Käsi.
Hey, Maus.
Oh, das hast du letztes Mal auch gesagt. Und ich habe gesagt, jetzt denken alle, wir zwei sind wir aber nicht.
Nee.
Nee, du Fisch.
Ich habe schon vermisst, dass wir aufnehmen, ehrlich gesagt.
Ja, ein bisschen schon. Heute haben wir mal wieder einen Gast zu bei uns und das ist der liebe Nils Längner. Der sagt jetzt noch nichts, weil der kommt später dazu. Wir haben heute so ein bisschen das Thema Fotografieren bei uns und dazu passt auch das, was wir jetzt die letzte Wochenende gemacht haben, Jana. Das war ja nicht so was Ähnliches.
Genau, wir erzählen erst so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil wir uns eine Weile nicht gehört haben, was so abging bei uns auf dem Fahrrad und abseits. Und das passt wunderbar zum Fotografieren, wo der Nils dann ein bisschen fachlicher einsteigen kann.
Ja, was haben wir gemacht, Jana?
Schon viel passiert. Wir waren auf einem Mausflug.
Ja, ein Mausflug.
Mausdauersport betrieben.
Ich habe mich richtig vermaust gehabt. Aber es war eigentlich mausgezeichnet.
Ja. Ich habe nämlich ein neues Gravelbike.
Und ich habe jetzt eine leichte Erkältung. Du hast ein neues Gravelbike, Jana?
Sag ja, mal. Ich bereite mich jetzt ernsthaft aus Dracker vor. Ich habe jetzt einen Crux seit 2 Wochen und war beim Bikefit in München im Store. Das war mega cool. Und jetzt macht mir Graveln plötzlich mega Spaß.
Haha. Ja, wir wollen jetzt nicht sagen, dass das alte Rad schlecht war. Es ist nur nicht passend zur Frau, die drauf sitzt.
Ja, ich glaube einfach, mein Körper ist, also es war witzig, weil beim Bikefit hat er zuerst mal halt so die Beweglichkeit vom Körper gecheckt und die Winkel von der Hüfte und so weiter. Und dann meine jetzige Position auf dem Ethos, auf dem Fahrrad, das ich halt am meisten fahre, festgestellt und hat dann gesehen oder hat gesagt, wow, das Fahrrad ist so eingestellt, es ist perfekt zu der Beweglichkeit von deinem Körper passt und ich würde es genauso lassen, es passt so gut zu deiner, also zum Körper und wie du dich bewegen kannst. Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, es ist umgekehrt. Ich glaube, mein Körper hat sich einfach über 100.000 Kilometer an das Fahrrad angepasst, das ich nie verändert habe und jetzt ist mein Körper halt so. Dann haben wir auf jeden Fall die Position auf das Crux so übertragen und das Crux ist ja dem Ethos sowieso ziemlich ähnlich, so von der Position. Und es war relativ einfach, mich da so draufzusetzen, wie ich es gewohnt bin von dem Ethos und jetzt habe ich mich einfach instant wohlgefühlt und ich glaube, das war der Game Changer.
Und für alle, die fragen, Jana hat eine Red Explorer Schaltgruppe und 50 mm Pathfinder Reifen drauf.
Genau, man muss auch dazu sagen, das Crux ist eigentlich nur für 47 fest freigegeben im Moment.
Ja, ja, ja.
Aber es funktioniert.
Ja, ja, krack, niemand, no one gives a.
Ja.
Ich habe es live gesehen, das Fahrrad, das ist ein schönes Fahrrad. Ich habe versucht, bei der Mausfahrt hinterherzukommen. Das Resultat ist, mein Körper überbelastet. Schnupfe ich ein bisschen rum. Und warum das Thema Fotografieren da jetzt passend ist, weil wir bei unserer Mausfahrt auch einen kleinen Auftrag hatten. Oder ich. Du nicht, ich schon. Doch, du auch.
Ich hab nur mitgespielt.
Ja, aber was haben wir gemacht? Wir waren Radfahren, logischerweise. Von Lustenau am Bodensee sind wir einmal unten entlang am Bodensee rübergefahren nach, keine Ahnung,
Singen,
tolle Stadt, Singen. und dann rauf durch den Schwarzwald in dein Heimatdörfchen.
Genau, da haben wir meine Familie besucht.
Oh, die waren so süß.
Das war ein Bikepacking-Traum, so am zweiten Tag. Sehr, sehr viele Stunden im Sattel durch sehr, sehr viel Wald und dann abends ankommen und es gibt Lasagne.
Und es gab alles.
Ja.
Sogar herzerwärmende Willkommenheit.
Ja, klar. Es war voll sehr, schön. Sehr schön. Und am nächsten Morgen haben sie uns auch noch ein Stück begleitet. Also mein Papa und mein Onkel sind mitgefahren auf das Zellerhorn. Von da hat man einen wunderbaren Blick auf die Burg Hohenzollern. Und dann sind wir wieder zurück Richtung Bodensee, so über die Alp.
Und dann nochmal kurz mit der Fähre gefahren, einfach für ein Vibe.
Genau, weil jeder Bikepacking-Trip braucht eine Fähre, weiß ja jeder.
Richtig. Mindestens einmal Rad tragen, einmal Fähre und mindestens zweimal vorm Supermarkt sitzen.
Genau.
Und essen wie die Römer, wie Joschka Völke sagt.
Ich habe es sehr genossen, wieder so unterwegs zu sein. Und es war sehr schön mit euch.
Mit uns, weil
Janas. Genau, ich spreche dich nicht im Plural an.
Janas Freund war auch dabei.
Genau, wir waren zu dritt.
Ja, war sehr, sehr coole Konstellation eigentlich so. Ihr zwei vorne und ich immer 100 Meter hinten.
Jana, anhalten, Foto.
Ja, genau, weil ich würde es auch einfach eiskalt machen, auch wenn das jetzt nicht unser Sponsorship ist. Ist ja dein Sponsor, unser, sag ich mal, in Anführungsstrichen Auftraggeber war auch Evoque. Die hätten gerne sehr echte, authentische Bikepacking-Fotos, aka Race-Fotos mit von ihren neuen Taschen.
Und, die kommen im Juni raus. Weil alle Fragen.
Kommen im Juni raus, genau. Also die Bilder seht ihr jetzt schon, weil da ist kein Embargo drauf. Das heißt, die werden schon irgendwie auftauchen. Selber muss ich sagen, gute Taschen. Mag die tatsächlich jetzt noch lieber, weil es gibt sie endlich in schwarz und kleineres Logo. Aber die Tasche an sich finde ich schon sehr gut.
Ja, die sind leicht, die wackeln nicht.
Gutes Packvolumen so vom...
Ich bin die auch schon letztes Jahr ein paar Mal Probe gefahren, waren sehr wasserdicht auch. Also ich bin überzeugt. Funktioniert auch gut mit meinem kleinen Fahrrad mit der langen Oberrohrtasche und so.
Funktioniert auch gut an meinem normalen Fahrrad, ohne kleinen. Und das war so funny, weil der Dude von Evoque so, Mac, so we need really intense photos, so make her look tired. Und ich so, ja, Bro, nee, ich bin tired. Und dann einfach immer, wenn du zu viel Spaß hattest, einfach gesagt, zieh den Buff über dein Gesicht, dann sieht man nicht, dass du so fröhlich bist.
Mir hat es gezeigt, dass man gar nicht unbedingt, wir hatten am Anfang überlegt, ob wir in die Toskana fahren oder nach Slowenien oder ich weiß nicht, Richtung Nizza oder sowas, wofür aber ein Wochenende einfach viel zu knapp war. Also da wäre so viel Zeit für die Reise draufgegangen, es hätte sich nicht gelohnt. Und dann die Entscheidung hier zu bleiben und einfach eigentlich durch bekanntes Gefilde zu fahren, aber eigentlich haben wir auch ganz schön viel Neues gesehen. Also wir haben auch noch so ein paar Detours eingebaut, wir waren am Rheinfall und an der Burg Hundwil. Und das war schon alles eigentlich ziemlich cool, finde ich. Also auch die Wälder und Wälder.
Die Rehe. Wir haben immer drei Rehe gesehen. Und die drei Rehe, wir dachten immer, die sind mit uns einfach die ganzen 500 Kilometer mit uns mitgelaufen. Die waren immer wieder da.
Die sahen genau gleich aus, waren bestimmt die gleichen.
Also wenn ich ein Reh sehe, weiß ich, wie die unterschiedlich aussehen. Die sahen gleich aus. Ganz klar. Ich habe sogar ein Foto, wie das Reh 10 Meter vor unserer Nase, vor unserem Licht rüberläuft oder vielleicht sogar noch näher.
Ja, ich fand auch wieder ziemlich schön, wir sind jeden Tag auch ein bisschen im Dunkeln gefahren, die Tage sind ja noch nicht so lang und 200 Kilometer auf Gravel mit über 3000 Höhenmeter.
Dauert schon länger als Rennrad, ne?
Dauert halt eine Weile. Ich fand aber schön, wieder auch im Dunkeln zu fahren, vor allem zusammen.
Also was haben wir gemacht? 187 am zweiten Tag, 185 am zweiten Tag und irgendwie 100, weil wir irgendwie so einen halben Tag erst los konnten am ersten Tag. Wobei wir da meist in der Nacht gefahren sind, weil wir relativ spät los sind.
Hatten wir ein Airbnb gesucht. Das war auch sowas, was eigentlich zu jedem Bikepacking-Trip dazugehört. So ein shady Airbnb.
Most shady Airbnb.
Ja.
Einfach so, lass das erste und das günstigste buchen, let's go.
Alles besser. Also am Anfang wollten wir draußen schlafen. Dann haben wir entschieden, alles besser als eine Holzhütte im Wald bei 0 Grad.
Es wäre schon zu kalt gewesen, ja.
Ja. Ja, dann lieber.
Es wäre cool, ich hätte Bock drauf gehabt, aber vielleicht erst im Mai. Auf jeden Fall, das Highlight aus diesem Airbnb.
War die Dusche.
Also kommst du rein, stinkt alles nach Rauch. Und denkst du, okay, nice. Und dann die Dusche hatte erstmal keine Wände. Dann so, okay, da machst du jetzt alles nass. Aber jetzt verstehe ich ja, warum da keine Wände sind, weil es hat nur rausgetropft. Also man hat wirklich... Ich glaube, fast 3-4 Minuten gebraucht, bis der komplette Körper mit Wasser bedeckt war.
Ja, man braucht auch so auf jeden Fall die Hände und so, also um überhaupt sauber zu werden nach so 200 Kilometer Gravel. Davor haben wir aber noch die Tankstelle geräubert und das hat das Warten auf die tropfende Dusche auf jeden Fall erleichtert.
Das stimmt allerdings. Es war tatsächlich ein sehr umfangreicher, ein richtiger Bikepacking-Trip mit allem, was dazugehört.
Ja, so cool, dass man auch einfach, also ich meine, wir haben alle gearbeitet am Freitag und am Montag wieder. Also es ist so cool, was man einfach an einem Wochenende erleben kann, ohne so weit zu reisen. Ich fand, das war super cool, muss ich wieder öfter machen. Auch ganz ohne Auto. Doch, wir hatten ein Auto. Aber,
ja, kurz.
Ja.
Bilder davon können wir wahrscheinlich erst im Juni so wirklich sehen. Und bis dann haben es eh schon wieder alle vergessen. Aber genau, ich kann einfach mal Evoque fragen, wenn wir ein paar rausballern können eigentlich.
Ja, für einen Post, den wir vielleicht so jetzt teilen können. Ja, das wäre cool.
Das kriegen wir hin bestimmt. Aber wir hatten noch einen Single, Downhill Trail, paar Water Crossings.
Da bin ich dreimal durchgefahren für die Fotos, ja, um dann wirklich nasse Füße zu haben.
Du bist aber auch durchgerast wie so ein Wahnsinnigerin.
Ja, ich finde, ganz ehrlich, steile These bei so Bach-Durchquerungen, da sieht man ja nicht, was da drunter liegt. Sind da irgendwie, wo ist da ein Stein oder wie auch immer.
Und dann
immer.
Fährst du lieber schnell rein, dass sich richtig aufs Maul haut.
Nein, dann fahre ich lieber schnell, weil dann rolle ich da einfach drüber. Dann ist es egal, was da ist. Ich komme da durch. Wenn du da langsam fährst, da ist der Widerstand vom Wasser und dann ist da vielleicht noch irgendein Stein, den du nicht siehst, da kippst du einfach um. Deswegen fahre ich immer mit Karacho in die Bachüberquerungen rein.
Ja, vielleicht so ein Mittelding. Also, weil wenn du schnell durchfährst, dann bist du natürlich nass.
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt Geschwindigkeit wirklich Sicherheit, aber ja.
Jeder nach seinem Geschwindigkeitsgusto. Was ist noch passiert, abseits von unserem Trip? Ah ja, ich war auf Mallorca.
Ah ja, du warst auch für einen Fotojob.
Ja, ich hatte davor, kurz davor, bevor wir los sind, irgendwie 8 Stunden davor gerade aus Mallorca zurückgekommen. Aber diesmal nicht zum Radfahren, aber ich war in einem Hotel mit nur Radfahrern und zwar in Alcudia, so richtig Vollgas, wie man sich's vorstellt. Die schon etwas fortgeschrittenere Generation des Rennradsports waren dort und wir und ich aber ohne Fahrrad und also es war ein Shooting, ich hatte dann ein Fotoshooting für ein Outdoor-Brand und wir haben da einfach, genau, da kann man auch sehr schön wandern auf Mallorca, für alle, die es noch nicht gemacht haben. Und es war wirklich so, oh wow, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Viele Radfahrer, die den Radsport lieben, aber das auch schon seit 30, 40 Jahren machen.
Und das siehst du an den Trikots und an den Jerseys oder an den Bibs.
Ja, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, weil schließlich. Aber es hat ist eine andere Generation. Und funny war auch, als dein Papa dann mit uns Radfahren war.
Die, der ist genauso.
Nicht 1:1 in dieses Hotel stecken können. Es war so ein 4-Sterne-Hotel, das vor 50 Jahren vielleicht mal cool war. Ach, es war ein tolles, tolles Erlebnis.
Also ich weiß genau, was du meinst und irgendwie macht es auch so ein bisschen ein Cringe-Gefühl mit mir, aber wenn ich da drin stecken würde. Ja, aber es ist doch irgendwie, ich meine, der Gegensatz sind so diese Panama-Trikots.
Ja, ja.
Perlerer Forst.
Genau.
Und irgendwie beides zu haben, ist doch saucool.
Ja, genau. Also für jeden seinen Platz. Ich bin ja, genau, ich will ja nicht sagen, der darf nicht Radfahren oder der sollte anders ausschauen, sondern das kann ja jeder machen will. Ich habe ja genau gesagt, ich bin da drin gesessen, so, aha, oho. Und habe das quasi so passieren lassen und beobachtet.
Ich war, also übrigens, ich war noch nie auf Mallorca, weil ich ja eigentlich
10-mal, glaube ich.
Ja, alle, die Radfahren, gehen ja dort eigentlich 1, 2, 3 Mal im Winter hin. Aber meine Devise ist eigentlich, dass ich nicht, also ich escape den Winter nicht. Ich fahre hier oder ich meine, bei dir ist es ja für die Arbeit related, dann ist es was anderes. Ich fliege wahrscheinlich auch nächste Woche nach Griechenland und im Balkan für einen Job mit Rafa. Und ich finde, wenn es so für einen Job ist, ist also unausweichlich fast. Aber wenn ich jetzt für Trainingszwecke versuche, das zu vermeiden, ich meine, ich will einfach nicht so viel fliegen. Und dann gehe ich halt hier Skitouren oder fahre auf der Rolle oder beides.
Absolut,
oder fahre um den Bodensee.
Nachvollziehbar. Also man kann Mallorca einmal machen. Ich war zwar jetzt zu privat, glaube ich, schon 3-mal, aber der Rest war beruflich. Aber mal für Red Bull Hansgrohe, die machen da mal fettes Trainingslager und die ganzen Busse da unten stehen. Und dann haben wir noch für Simplon Räder fotografiert. Aber ja, du hast schon recht. Grundsätzlich sagt wahrscheinlich auch 50% der Leute, die auf Mallorca zum Radfahren fliegen, ja, Mallorca ist ja nur einmal im Jahr.
Und dann, ich will schon irgendwann auch mal hin, also allein mit diesem Zirkus, dieses Radfahr-Disneyland da anschauen.
Ja, musste ich jetzt ist High Season, glaube ich. Ja, das war jetzt auf jeden Fall schon auch nochmal der Deckel auf den Topf für mich, ja. Also für mich reizt jetzt auch. Puh.
Ja.
Aber wenn ich Geld dafür kriege, dann gehe ich gern.
Ich hatte auch so ein bisschen die Hoffnung, dass für die Sache mit Rafa nächste Woche, dass ich dann doch in den Genuss komme, einfach mal viele Kilometer in schönem Wetter zu fahren. Jetzt kommt ein ziemlicher Schneesturm von Südosten.
Also im Balkan auch Scheißwetter.
Ja, also ich glaube so Dometor und alles, was die gern hätten, ist halt Schneesturm und Skitouren.
Das ist perfekt, das würden die lieben.
Ja, die wollen das jetzt davon. Ich finde interessant, dass alle Brands jetzt darauf aus sind, authentische Fotos zu machen. Und ich glaube, dass das, also jetzt, das fragen wir nachher auch Nils, aber für euch auf der Fotograf-Innenseite ist es sicher viel, viel schwieriger. Also allein, wenn ich das am Wochenende gesehen habe.
Nee.
Nicht?
Nee. Also ja, nein, das kommt auf den Fotografen drauf an. Aber ich habe mich viel mehr wohlgefühlt dabei, anstatt wie jetzt eben die Tage davor, für so eine Outdoor-Brand eben gestellte Bilder zu machen. Weil das ist so, I don't know. Ist doch viel geiler, wenn Dinge einfach passieren und du sie dokumentarisch festhältst, vielleicht ein bisschen was zurückdrückst, aber... Ach so, ja, du meinst jetzt so von... Ja, natürlich. Nee, für mich war es jetzt anstrengend. Genau, das ist ja auch der Punkt. Ich habe das ja schon öfter gemacht, dokumentarisch quasi zu fotografieren, oder ich fahre ja auch mit dem Fahrrad und film dann was dabei. Das Problem ist einfach immer, ich war bis halt immer ein bisschen stärker als mein Protagonist. Aber bei dir ist das halt nicht so. Und dann ist es halt furchtbar anstrengend, wenn man an seinem Limit Fahrrad fährt und trotzdem noch dabei einen Fotoauftrag hat. Ich hätte meine fette Sony A1 dabei, die hatte mit allem drum und dran und Objektiv fast 1,5 Kilo auf dem Buckel. Natürlich ist es fucking anstrengend.
Ja, und dann, ich meine, es kommen ja auch Dinge dazu, die schwierig sind. Also erstens war ich ständig 100 Meter vor dir und dann hast du erstmal darauf aufmerksam gemacht,
dass du ständig, jetzt übertreibe ich, es war eigentlich vorher ein Witz, so schlimm war es jetzt auch nicht.
Ja, und dann kommt noch dazu, dann war ja noch Christian dabei. War noch mein Freund dabei, der halt nicht unbedingt auf den Fotos sein sollte. Und dann ist es ja noch viel schwieriger. Ja, für dich auch. Ja.
Nee, war trotzdem schön, dass er dabei war.
Auf jeden Fall, ja. Für mich so aus Fahrerinnen-Sicht ist es natürlich, also ich finde mega cool, wenn ein Shoot halt wirklich Fahrradfahren ist, weil dann ist es für mich keine, in Anführungszeichen, verlorene Zeit, weil es ja quasi Training ist oder weil ich ja trotzdem quasi auf meine Kosten komme und nicht einfach nur 50 Mal die gleichen 200 Meter hin und her fahre, was halt mit Training dann nichts mehr zu tun hat.
Und wir hatten ja, also der Grund, warum Evok das ja nochmal so gehabt hätte, wir haben ja schon ein Shooting gemacht, wo wir es eben nicht real hatten, sondern gestellt. Das war so der erste Auftrag und dann haben sie gemerkt, okay, das ist viel zu clean, viel zu sauber, das verkauft sich halt nicht so geil. Und dann haben wir es nochmal in Dirty gemacht, in real. Und das sind meilengroße Unterschiede von dem Bild, Authentizität angeht.
Ja, so mit blauen Lippen und tauben Händen versuchen, ein Rücklicht an die Tasche zu machen, ist halt was anderes als...
Aber wir hatten Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Hey Jana, hey, kommen wir mal zu unserem Gast, würde ich sagen. Genug gelabert.
Ja, hallo Nils.
Nils, hallo.
Moin, jetzt darf ich auch... hi. hi. Voll schön, euch mal wieder zu sehen, zu hören.
Voll. Genau. Wir haben uns so lange nicht gesehen und gehört. Und
ja, voll.
Nils ist einer der OGs, würde ich sagen, wenn man den engen Kreis zieht.
Ich würde den guten Mann mal ganz kurz abklammern, vorstellen. Nils Lengner ist wahrscheinlich in der Ultraszene bekannt. Der wurde wahrscheinlich schon viel mal auf der Strecke gesehen, die schon mal in Ultra gefahren sind, denn er macht sehr, sehr gute Fotos von Self-Supported Bikepacking Races und das auch schon sehr lange. Und woher ich Nils kenne, ist, es war damals auch über Willpower, glaube ich, ne?
Ja, ursprünglich. Genau, ja.
Kummel hat so ein Running Brand gemacht und Nils hat da mal Fotos gemacht und dann haben wir uns irgendwie so mal und kennengelernt. Hast du mir auch von diesen Rennen erzählt oder war das damals?
Ich glaube schon. Ich glaube, wir waren mit Willpower genau unterwegs bei dem Lauf, den da bist du auch gelaufen. Ich habe vergessen, wie der heißt. Das ist so
Rotgau.
Von Willpower. Genau.
Rotgau, 50 Kilometer war ein Acker.
Richtig, genau. Und da haben wir, also ich habe Fotos gemacht, du bist gelaufen und irgendwie war uns langweilig. Und dann habe ich, glaube ich, etwas Mountain Race Videos gezeigt. Oder das Silk Road Mountain Race Video, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja.
Und ich glaube, du und auch die anderen fanden das ganz cool, so dass alle mittlerweile ein Fahrrad auch haben. Also neben dem, dass sie vor allem laufen, aber es hat irgendwie, glaube ich, alle so ein bisschen inspiriert.
Ich glaube, wir haben damals gesagt, hey, lass mal irgendwann mal was Cooles umsetzen, irgendwas Cooles machen. Und dann kam Covid und dann kam Jana und dann so, hey, Nils, lass mal zusammen Diana beim Three Peaks Bike Race verfolgen. Du, weil du es natürlich schon gemacht hast und darin drin warst und ich und die zwei anderen Chaoten, weil wir alle keine Jobs hatten wegen Covid und dann haben wir uns einfach relativ zügig 7 Tage lang zusammen im Caddy geschlafen.
Ja, das war romantisch auf jeden Fall. Das war schön. Ja, also ich erinnere mich tatsächlich gerne dran. Ja, das war cool.
Das sind auch bis heute, finde ich, mit die authentischsten und vielleicht sogar ehrlichsten oder ja, Fotos, die so während einem Rennen durch 24 Stunden hinweg entstanden sind. Also ich meine, 24 Stunden am Tag über 7 Tage. Also da war es ja relativ locker, was die Self-Supported-Regeln anging. Also wir hatten nicht diese Limitation wie beim TCA, sondern ihr konntet theoretisch ständig Fotos machen, auch wenn wir nicht interagiert haben. Also wir haben Kommunikation war einseitig, aber es gab weniger Limitationen. Und ich glaube, dadurch sind mega viele Fotos durch deine Linse entstanden in Situationen, die sehr... die sehr echt sind in Bezug, wie Ultracycling abläuft. So. Und das war, glaube ich, sehr einmalig bisher.
Ja, danke. Ja, finde ich auch. Also das war schön, dass das so so nah war, dass du uns so nah dran gelassen hast. Das hat mir viel bedeutet, ich glaube uns allen. Also weil das ist natürlich, also Stefan kannte dich am besten. Ich kannte dich bis dato leider gar nicht. Und
ich glaube, ich kannte Jana genauso wenig.
Wir werden einmal zusammen Fahrradfahren davor.
Ihr guckt. und für mich war das, das ist ja irgendwie diese Absurdität, dass man eine Person dann bei diesen, oder für mich als Fotograf, der in dieser Ultraszene dann ist und Leute in diesen authentischen Momenten und unterschiedlichsten emotionalen Momenten begleitet, ist es eine super einseitige, tiefe Freundschaft für diesen Moment. Also, weil du lässt uns ja mega nah ran. Sei es irgendwie, wenn du weinst, weil du aus unterschiedlichsten Gründen oder lachst oder also dich freust. Oder, also du nimmst uns ja voll mit. Und gerade da in der Situation oder bei dem Rennen, bei der Doku, war das für mich auch noch sehr, sehr einmalig irgendwie und kannte das noch nicht so viel. Und das war natürlich total schön. Deswegen hat uns das, glaube ich, alle ziemlich zusammengeschweißt, auch wenn wir uns jetzt tatsächlich nicht so oft sehen.
Ja, ich finde es auch bis heute ja total besonders, weil auch als wir dann im Ziel waren, ich meine, eigentlich hatten wir kein Wort miteinander geredet. Also es gab keinen Austausch, aber natürlich wart ihr so nah dran, dass ihr ja meine Hochs und Tiefs hautnah erlebt habt. Und man hat da schon, also ich habe schon emotional und ab und zu physisch meine Höhlen fallen lassen und dann da so so vertraut zu sein. Also ich habe euch komplett vertraut. Und dann im Ziel hat man trotzdem das Gefühl, dass man sich jetzt super gut kennt, obwohl man sich nie wirklich ausgetauscht hat. Und deswegen finde ich bis heute, dass es sehr besonders ist. Und deswegen meine ich auch, dass du einer dieser OGs bist in der Bubble.
Ja, danke.
Habt ihr euch da eigentlich auch kennengelernt? Schon, oder?
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Also wir haben genau vorher nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich Jana, doch, ich habe Jana wahrscheinlich erkannt, als wir uns da beim Three Peaks getroffen haben. Aber vielleicht hast du auch mal ein Foto gezeigt, Stefan. Aber wir kannten uns einfach so überhaupt nicht.
Ihr habt euch erst gesehen, als wir am Start waren, oder?
Mhm. Ja.
Mhm. Ach krass. Genau. Stimmt. Ja klar, die anderen Jungs ja auch. Eigentlich auch total verrückt, dass Falle und Fusi und du quasi mir in Hinsicht vertraut haben. So, hey, ich habe da irgendeine, die wir dokumentieren können. Wollt ihr mal kurz eine Woche eures Lebens damit verbringen, einer Person herzufahren, wo ich sage, dass das passt?
Ohne dass klar ist, dass ihr damit Geld verdienen könnt.
Ja, du hättest ja auch voll die Nase sein können und dann so, hey, was sollen wir bei der dokumentieren? Und ich so, doch, ist cool.
Ja. Ja, aber irgendwie, ja genau, irgendwie haben wir dir alle vertraut, was voll schön ist. Und du hattest das am Anfang erwähnt mit Corona und es war irgendwie nicht ganz klar, wohin geht die Reise so irgendwie. Also ich habe mir die Frage auf jeden Fall mehrmals in dieser Zeit gestellt, irgendwie kann ich als Fotograf weiterarbeiten. Aber irgendwie genau, es war natürlich cool, dass wir letztendlich irgendwie Geld verdient haben damit ein bisschen. Aber es war vor allem cool, ein Projekt zu haben und zusammenzuarbeiten und eben nicht alleine irgendwas zu machen und irgendwie in irgendeiner Ecke zu sitzen und zu heulen oder so, weil es einfach schlimm ist, sondern einfach was zu machen und gemeinsam zu machen. Und das war total schön irgendwie. Mhm. Und
ja, mega.
Und dass das so gut gepasst hat. Genau, also dich kannte ich ja ein bisschen schon, Stefan. Die anderen kannte ich ja alle gar nicht. Und dann mit Fusi eine Woche lang im Auto zu sein. Und das war total schön. Und jetzt haben wir ein Kind zusammen. Nein, das stimmt nicht. Aber
Fusi hat zwei Kinder mittlerweile.
Das weiß ich, die sind nicht von mir. Aber da glaube ich.
Lieb den Humor.
Ja, aber das war voll schön.
Jetzt ist es ja schon 6 Jahre her. Kannst du Nils mal kurz erzählen, was so dein Fotografenleben seitdem gemacht hat?
Ich fotografiere immer noch und vorwiegend diese Ultra-Bubble. Versucht da tendenziell, also nicht rauszukommen, so nicht, aber es ist mittlerweile so viel, dass es fast einseitig wird. Also ich fotografiere so fast 10 bis 15 Events im Jahr. Und das schlaucht ganz schön. Das macht auch voll Spaß, aber es schlaucht. Und ich merke vor allem, dass so Richtung Ende des Jahres, wenn ich dann schon irgendwie einige Events fotografiert habe, bin ich erstens nicht mehr ganz so kreativ und vor allem merke ich, ich weiß nicht mehr genau, ob ich schon was Spezielles fotografiert habe. Also die Veranstaltende haben ja irgendwie, stellen sich was vor, welche Bilder sie rauskriegen. Beispielsweise diese Supermarktfotos, wenn jemand irgendwie in dreckigen Radklamotten durch den Supermarkt schlendert und mit 1000 Brötchen und Wasser und sowas rauskommt. Und ich weiß zum Teil gar nicht mehr am Ende des Jahres, habe ich das Foto jetzt schon gemacht oder nicht? Irgendwie so ein bisschen. Also es verschwimmt alles. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, welche Events ich jetzt alles schon fotografiert habe. Zum Teil fällt mir das schwer, mich an alle zu erinnern. Aber was eben schön ist, für so viele Events gebucht werde, dass die Veranstaltenden einfach sagen, ja, ey, wir vertrauen dir, dass du das alles schon richtig machst und die Strecke findest und die Situation findest und so weiter und so fort. Da habe ich mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten Stand irgendwie, dass Leute mir eben da vertrauen und mittlerweile eben auch für andere Sachen buchen, für kommerziellere Arbeiten.
Schön für den Geldbeutel. Schön was? Ja, Kampagne, sagen wir mal, sie ist Kampagne, bringt halt die Kohle.
Es ist leider so, oder nicht leider, es ist so, es ist auch deutlich kürzer und weniger Aufwand, ehrlicherweise.
Ja. Ja, voll. Hey, dokumentarisch arbeiten, ja. Ich kenne es ja auch, das ist in der Regel immer schlechter bezahlt oder etwas ist vielleicht ein bisschen untertrieben, ist eigentlich das größte Problem.
Das ist einfach nicht gut bezahlt.
Es ist fünfmal so anstrengend und fünfmal so schlecht bezahlt. Aber da habe ich eine Theorie, die ich ganz kurz einwerfen werde. Wegen ganzen KI-Slop und sowas. Hey, Events werden immer wichtiger. Und weil Produkte kannst du auch KI generieren und sonst irgendwas. Deswegen ist eigentlich schon ganz geil, da seinen Standbein zu haben.
Vielleicht ist das auch der Grund. Also bevor wir, Nils, jetzt reden, haben Stefan und ich erzählt, dass wir gerade ein Wochenende unterwegs waren und wirklich Bikepacken waren, irgendwie 550 Kilometer Graveln und dabei sind halt Fotos für E-Book entstanden. Mhm. Und nächste Woche gehe ich zu einem eigentlich Shoot für Rafa, wo wir aber auch über 1000 Kilometer Rad fahren, wirklich. Und es ist halt, geht immer weg von diesem Staged-Produkt-Shooting, was jetzt auch Stefan angesprochen hat. Und wahrscheinlich ist das gerade auch der Grund, dass man wirklich merkt, was sind authentische Fotos und was sind diese clean Sachen, die man auch slop generieren kann mit AI. Deswegen auf jeden Fall cool, dass du dich da so etabliert hast. Und es zeigt ja, dass es nach wie vor unique ist oder schwer nachzuahmen.
Ja, und deswegen glaube ich, ist es aber auch ganz, also Menschen, die quasi dokumentarisch arbeiten, wie jetzt zum Beispiel du, dann halt auch eben auch interessant für Kampagne sind. Also man kommt halt nicht aus dem Studio, sondern aus dem echten Leben. Und dann sehen die Bilder natürlich entsprechend echter aus als hochpoliert.
Ich glaube, mir liegt es einfach auch mehr, authentische Bilder irgendwie zu produzieren und Leute machen zu lassen und Situationen zu sehen. Und deswegen bin ich da auch ein größerer Fan von. Und ich glaube, diese Produkte, die wir dann alle fahren, also jetzt, sei es jetzt bei euch jetzt Evoque oder Rafa für das Shooting jetzt, was du erwähnt hast, die Sachen sollen ja auch gefahren werden und genutzt werden. Also es hat schon einen Stellenwert, das auch in einem Studio zu fotografieren, aber ist so total geil, um zu zeigen, ey, das halten die Sachen aus, finde ich immer viel spannender als, ja, alles so gestaged. Ich finde das tendenziell auch langweiliger. Bei mir hat das eben diesen Hintergrund, dass ich mir mehr zutraue, auch kreativ zu arbeiten. Und das tut mir einfach persönlich gut, in meiner persönlichen Entwicklung zu sehen, ich kann das auch und kann nicht nur mich zurückhalten und den Moment fotografieren als Geist, der ich ja dann in diesen Dokumentationen bin. Und trotzdem liegt es mir mehr. Und ich finde, es ist schöner, authentisch zu arbeiten und respektvoll im Hintergrund zu arbeiten, ohne dass die Person sich belästigt fühlt in den Rennen. Es ist einfach für mich so eine Weiterentwicklung, dass ich eben diese Kampagnen mache. Auch weil ich weiß, mit 60 werde ich keine 15 Ultras mehr fotografieren. Deswegen muss ich mich so ein bisschen breiter aufstellen und lieber jetzt anfangen als in genau 20 Jahren dann.
Ja, Ultras fotografieren ist immer schwierig, weil man dabei sein will, aber nicht dabei sein will. Also es ist ja self-supported. Ich meine, das Thema ist dir sicher auch sehr geläufig, dass es ein Regelwerk gibt und dass man ja so wenig interveniert oder so wenig da sein soll, wie ist. Aber als Fotograf oder Medienteil des ganzen Events natürlich so viel dran sein will, wie man will, wie es geht. Wie gehst du damit um? Oder was sind so deine Schwierigkeiten dabei zu sagen, okay, wie weit kann ich gehen? Oder was ist drin und was nicht? Und gibt es Rennen, die das strenger und nicht so streng sehen?
Diese Rennen gibt es mit Sicherheit, die es strenger sehen und weniger streng. Und bei den Lost Dot Rennen war ich ja noch nie dabei. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Und ich weiß das, also, oder kann da theoretisch schon was zu sagen, aber nicht aus eigener Erfahrung. Ich glaube, es war auch ein Lost Dot Rennen, wo ich gesehen habe, dass sich die Media-Teams tatsächlich wirklich richtig versteckt haben. Trotzdem irgendwie dann haben, glaube ich, auch Drohnen steigen lassen und sowas. Die hört man ja dann schon auch. Also ich glaube, so ganz versteckt ist man dann doch nicht. Und auf der einen Seite finde ich das cool, weil den FahrerInnen irgendwie die Möglichkeit gegeben wird, irgendwie das selber zu erfahren Und es wird eben nicht interagiert. Also selbst wenn du da bist in deiner Präsenz, ist das ja meistens motivierend. Nicht immer, manchmal ist es auch demotivierend. Also es hat auf jeden Fall oft einen Effekt auf die Person. Man versteckt sich eben, man wird nicht gesehen und die AthletInnen können ihre eigene Tour fahren oder Rennen fahren. Aber ich habe das Gefühl, du bist nicht so nah dran. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil du eben vielleicht emotionale Momente vielleicht dadurch verpasst. Und rein als Fotograf finde ich das dann total schade, weil das sind, finde ich, die Momente, die für mich viel spannender sind als irgendwie eine geile Landschaft. Mhm. Also ein reines Rennfoto. Die sind mir ehrlicherweise, also die habe ich auch gern und die sind auch wichtig. Aber für mich viel wichtiger und viel echter und dokumentarischer, was ein Rennen angeht oder ein Ultrarennen angeht, sind eben die Situationen abseits vom Fahrrad eigentlich.
Zum Beispiel, dass du ein Foto von mir im McDonald's beim Bestellautomaten gemacht hast.
Ja, zum Beispiel, genau. Also solche Sachen, ne? Das ist, gehört halt voll dazu, dass man irgendwie sich, ich weiß nicht, wie viele 6 Pommes oder sowas habt ihr euch geholt, glaube ich, oder. Aber das gehört eben dazu, irgendwie, oder dass man irgendwie am Straßenrand sitzt und irgendwie auf dem, entweder weint oder irgendwie interagiert mit Locals oder irgendwie, es gab einen Moment, wo eine Fahrerin sich einen Hotdog an der Tankstelle geholt hat, hat den fallen lassen auf diesem ekelhaften Boden und den dann gegessen hat. Und das machst du halt auch nur im Ultra. Also und vielleicht machst du es besser nicht, aber aber das ist, wir sind ja alle so nah dran an der, also an der gefühlten Obdachlosigkeit, der irgendwie bei diesen Rennen. Und das ist schon irgendwie spektakulär. Und wenn du dann immer sehr, sehr distanziert, vielleicht mit dem Teleobjektiv ganz weit weg stehst, bist du halt nicht dran, bist du nicht in den Momenten dabei. Und das finde ich schade. Und da habe ich noch nicht so richtig die Lösung gefunden, was da das Beste ist, irgendwie den Leuten den Freiraum zu geben und trotzdem nah dran zu sein. Was ich eben mache, ist, dass ich nicht interagiere und trotzdem bin ich natürlich da. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, ich müsste interagieren. Zum Teil tue ich das und dann sage ich, ey, ich sehe, das ist eine mega gefährliche Situation, ich kann dir jetzt helfen, dann bist du aber raus. Oder da müssen wir das irgendwie kommunizieren mit den Veranstaltenden. Gibt dann so Situationen, wo einfach die Straße super gefährlich ist und oder der Weg und Leute irgendwie anstelle den Trail rechts runterlaufen, einfach eine 5 Meter Steilwand irgendwie runterklettern mit dem Fahrrad in der Hand, weil sie den Weg nicht sehen. Solche Situationen gab es schon mal irgendwie. Aber sonst versuche ich mich eben rauszuhalten aus den Situationen, bis ich eben denke, es ist, wird gefährlich. Ich bin nicht ganz weg. Das bin ich einfach dann nicht. Aber ich versuche mich eben schon irgendwie weitestgehend rauszuhalten und an die Regeln zu halten. Bin jetzt gar nicht so, im Alltag bin ich sonst nicht so regelkonform, ehrlicherweise. Aber bei den Rennen denke ich, die machen wir ja schon irgendwie auch, es hilft ja auch und das macht irgendwie das Rennen ja auch irgendwie attraktiv. Und dafür haben wir uns ja auch angemeldet oder dafür sind wir ja da.
Was du gerade erzählt hast mit dem gefährlichen Weg und der auf dem Fahrrad irgendwelche Sachen klettern auf Felsen. Das war wahrscheinlich beim Silk Road Mountain Race, oder?
Nee, es war tatsächlich jetzt beim Atlas Mountain Race. Da gibt es diese Old Colonial Road und da gibt es so ein, da ist die Straße einfach eingebrochen. Die bricht einfach gerade runter. Und es gibt aber einen Trail, der drumherum führt. Aber als das passiert ist, das 2-3 Jahre her, waren die schon auf jeden Fall ein paar hundert Kilometer unterwegs und irgendwie auch relativ durch. Und nicht alle finden sofort den Trail. Die einen gehen rechts rum, die anderen gehen links rum. Und die eine Person ist einfach straight runtergeklettert.
Krass.
Und,
mir ist mal sowas Ähnliches passiert. Ich kann gut nachvollziehen, dass man übermüdet vielleicht in der Nacht in so eine Situation gerät, wo man vor allem Offroad mit dem Mountainbike dann nicht so ganz versteht, wo es lang geht.
Ja, und da denke ich irgendwie, das ist also irgendwie, der wird nicht gewinnen und der wird erst recht nicht gewinnen, wenn er da jetzt abstürzt. Das ist es mir einfach auch nicht wert, auch wenn ich da vielleicht dann interagiere. Und ich habe ihm jetzt nicht gesagt, wo der Weg lang geht, aber gesagt, ey, überleg dir nochmal, ob du da lang gehen möchtest. Atme nochmal 2-mal durch irgendwie, aber...
Ist immer so eine Schneise, ne? Ist immer so eine Schneise zwischen, okay, ist das jetzt ein Sicherheitsthema oder nicht? Wenn ich das jetzt nicht sage, dann hast du die Verantwortung gehabt, naja, dem passiert jetzt was und ich habe nichts gesagt, aber ich habe mich regelkonform verhalten. Also man muss dann immer so ein bisschen entscheiden, was wichtiger oder richtiger ist. Ist, glaube ich, auch nicht so easy, ja. Und ich fand es interessant, was du gesagt hast, weil du es jetzt auch schon, keine Ahnung, 6-7 Jahre lang machst. Du hast bis heute nicht rausgefunden, was quasi die richtige Menge an Präsenz oder Dasein und Nicht-Dasein ist. Und das ist, fand ich, mir geht es genauso.
Vielleicht gibt es auch keine Lösung für. Also vielleicht muss man das individuell für sich selber, aber auch vielleicht jeweils fürs Rennen irgendwie sehen. Also
voll.
Es gibt das Taunus Bikepacking und das ist ein Event, das ist kein Rennen. Es hat trotzdem Regeln, die halte ich mich auch, aber es ist in manchen Punkten deutlich leichter, weil ganz hinten fahren die wirklich, also die fahren immer noch die über 1000 Kilometer, ne? Das fand ich schon auch in den 7 Tagen, das ist alles schon auch immer noch beeindruckend, aber die fahren wirklich, um es zu schaffen und um eine gute Zeit zu haben. Da zu interagieren gegebenenfalls macht viel mehr Sinn oder ist viel legitimer meiner Meinung nach, als beim TCA, wenn ich jetzt dich begleite, Jana, und du irgendwie dein Portemonnaie liegen lässt. Das tut mir dann zwar mega leid und ich nehme das auch mit, aber sag dir dann leider nicht Bescheid, dass du dein Portemonnaie
du
hast liegen
lassen. Portemonnaie mit?
Ich gebe das dann aus.
Fand ich, dass du das sagst, warum, dass du Jana und TCA sagst, aber eigentlich war es Victor derjenige, der sein Portemonnaie liegen lassen
sein Passport.
Hat.
Passport, ja.
Ah, genau, Passport, stimmt. Ja. Auch scheiße. Ja.
Genau. Wir werden nächste Woche übrigens mit Victor zusammen Bikepacken gehen.
Ja, habe ich mir gedacht. Spannend. Also der mit dem habe ich geschrieben und der hat mir geschrieben, dass er mit Rafa ein Shooting hat und jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich
eins und eins zusammengezählt.
Detektivmäßig, genau, 3 Fragezeichen.
Hey, ja, das ist witzig. Er hat mir nämlich geschrieben, das ist das erste Mal, dass er Bikepacken geht ohne Rennen.
Achso, geil.
Oha.
Das ist doch schön.
Ja, ich bin wirklich coole gespannt, Erfahrung. Ob er mich nicht in Grund und Boden raced.
Das ist ja funny. Jemand, ach krass, der macht das quasi privat gar nicht.
Nee. Er fährt halt Fahrrad zum Training, aber geht nicht so Bikepacken zum Spaß.
Ich glaube, mit seiner Freundin war er jetzt ein bisschen Fahrrad fahren. Das klang ein bisschen nach Bikepacken, aber trotzdem. geil, voll schön.
Nils, vielleicht mal ganz kurz, wir können so ein bisschen nerdiger noch kurz gehen, was das Fotografieren an sich angeht, weil das wahrscheinlich auch für manche interessant ist und die Frage auch ab und zu mal wieder aufkommt, wie macht man denn die geilsten Fotos mit Fahrrad und Kamera und also wie handelt man sein Leben?
Ja, vielleicht auch zuerst so, wie läuft es überhaupt ab?
Ja.
Also wie machst du die Fotos bei dem Rennen? Oder bei den Rennen.
Also Fotosynthese.
Genau. Ich kann jetzt so kameranerdig werden, weil ich bin leider überhaupt kein Technikgeek.
Nee,
aber
ich
darum
mein so,
geht, ich glaube, das ist auch nicht die Frage.
Wo hast du die Kamera, wie nimmst du die mit und so Zeug halt?
Genau, also wenn ich, und das ist der Regelfall, auch wenn Leute manchmal denken, ich fahre das mit dem Fahrrad. Ich glaube, wenn ich die ersten fotografieren würde und auf dem Fahrrad sitzen würde, dann würde ich einfach gewinnen wollen, glaube ich. Aber ich sitze meistens im Auto. Also den Zahn muss ich leider schon mal ziehen. Und das ist meistens dadurch, dass ich meistens Offroad-Rennen fotografiere, Gravel oder Mountainbike. Das ist ein 4x4, also ein Geländewagen. Ich sitze meistens auf dem Beifahrersitz, weil ich mehr sehen kann. Mir wird nicht so schlecht beim Bilder bearbeiten, weil das mache ich beim Autofahren. Also, weil die meisten Rennen die Bilder so halbwegs live haben wollen oder ziemlich zügig. Und ich im Auto bin und die Zeit irgendwie relativ effizient nutzen möchte. Genau, da bleibt nicht so viel Zeit, nachts noch irgendwie in den 2 Stunden, die man nur zu schlafen hat, dann auch noch Bilder zu bearbeiten. Also genau, ich habe die Kamera eigentlich immer auf meinem Schoß. Geht manchmal kaputt, die Kamera. Also Nikon freut sich immer, meine Kamera sauber zu machen. Wie arbeite ich dann? Also ich kenne die Strecke jetzt zum Beispiel beim Atlas Mountain Race, kenne ich mittlerweile einfach ziemlich gut und weiß mehr oder weniger, wo ich hinfahren möchte. Und sonst interagiere ich oft mit den Veranstaltenden im Vorfeld oder auch währenddessen. Ich habe für den ersten Tag einen Plan und für alle anderen Tage gucke ich ein bisschen, was der Tag so bringt. Und dann ist es aber so, dass es bei den Rennen ja oft Stellen gibt, wo die FahrerInnen irgendwie für einen längeren Zeitraum irgendwie sich nicht verpflegen können. Die Stellen vor und nachher finde ich oft spannend, weil die Leute dahin hinfahren und sich wie blöde vollpacken oder im Nachhinein eben dann, es gab, ich glaube, das war der Atlas Mountain Race Film, wo sich jemand irgendwie 3 Flaschen 1,5 Liter Wasser reingezimmert hat. Das kann man alles in Frage stellen, ob das denn so gesund war, aber die Aufnahme an sich ist halt irgendwie mega lustig. Und also ich versuche zu antizipieren, wo muss ich hin? Wo finden die schönen und schön in Anführungszeichen, also die spannenden Momente statt.
Schön ist da gar nichts mehr.
Wenn Leute Kamel sind.
Ja, so wie du da in diesem bienenverseuchten Bottich da den Kopf reingehalten. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Das war
an die
auch
Bienen nicht, aber an etliche Bottiche.
Ja, du hast auf jeden Fall den Kopf reingehalten und es waren einfach mega viele Wespen im Wasser und um das Wasser rum und es wäre dir einfach egal.
Aber hast du ein Rad dabei?
Manchmal. Also jetzt zum Beispiel beim Taunus Bikepacking habe ich immer ein Rad dabei und fahre auch mehrere Kilometer dann irgendwie und begleite dann die Fahrer. Beim Atlas Mountain Race hatte ich es einmal dabei. Es macht aber wenig Sinn oft, weil die Stellen, wo du gut mitfahren kannst, sind oft nicht die Stellen, die besonders spektakulär sind. Und die spektakulär sind, da ist es so steil, dass ich auch dann schieben müsste, wenn ich auch noch fotografieren möchte. Oder eben das Fahrrad auch tragen muss, dann macht das auch keinen Sinn. Von daher mache ich das nicht. Ich trainiere relativ viel zu Hause, also auch Fahrradfahren. Lauf relativ viel, boulder relativ viel, um meinen Rücken irgendwie zu stabilisieren. Also ich mache relativ viel Sport, um so eine generelle Fitness zu haben, um bei diesen Rennen eben irgendwie auch über mehrere Kilometer vielleicht auch mitlaufen zu können.
Auch mit der Kamera auf dem Rücken. Davon hat Stefan vorher auch erzählt, wie das ist, so mit 1,5 Kilo auf dem Rücken Fahrrad zu fahren.
Ich bin jetzt am Wochenende 550 Kilometer mit dieser verkackten Kamera gefahren, ey.
Ja, und das ist halt, auch wenn du so einen super 3-Punkte-Gurt hast, also das ist dann so, dass die Kamera nicht mehr genau, das ist
ja,
jetzt
die nerdige Frage. Pass sozusagen auf, ich habe den und habe ihn nicht benutzt. Ich habe quasi nur einen Strap benutzt, weil der 3-Punkte-Gurt mich übelst fuckt. Also der ist für mich eher nervig. Mhm. Ich hatte diesen Rille.
Ja, habe ich auch.
Mein Gag ist quasi, ich habe eher so einen dicken Strap. Ich habe hinten in meiner mittleren Jersey-Tasche meine Regenjacke drin und dann liegt quasi die Kamera hinten an der Jacke an und wackelt dann relativ wenig. Das führt dazu, dass man die Kamera schneller nehmen kann und auch irgendwie, ich hasse, wenn das Ding dann da runterhängt von diesem 3-Punkte-Gurt, aber es ist ganz individuell, glaube ich. Du nimmst den schon her, ne?
Ich nehme den schon, aber ich mache es genauso wie du. Also ich habe auch hinten auf dem Rücken in der mittleren Tasche meistens irgendwas. Wenn es ganz lange ist, dann habe ich auch den irgendwie die Hydro-Vest. Die nehme ich auch manchmal, um das zu abzufedern. Und trotzdem, genau für unterschiedliche Abschnitte benutze ich den dann schon, den 3-Punkte-Gurt. Den habe ich auch immer. Ich habe das dann oft offen. Genau, dann du bist einfach deutlich schneller. Das stimmt. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Schotterpiste runterfährst und hast da nichts, dann rutscht die halt runter. Und da fotografiere ich meistens eh nicht. Mache ich die lieber fest, weil sonst knallt die dir irgendwie aufs Oberrohr. Und das
ist dann auch scheiße. Bei Undown Hills, die wir hatten, musste ich die ganze Zeit irgendwie einhändig ab und zu meine Kamera wieder dahin schieben, wo sie hin soll.
Ich habe mir übrigens überlegt, ich nehme zum TCA dieses Jahr eine Einwegkamera mit.
Kurzer Funfact: Vor unserem Bike-Trip hat sich Jana eine neue Kamera gekauft.
Also ich fotografiere ja anders als ihr, aber ich habe schon meistens auch eine Kamera dabei, halt eine ganz kleine. Ich habe so eine Sony AX100 und jetzt auch noch eine Ricoh GRX.
Ja, cool.
Fun Fact: An Tag 1 von unserem Trip hat sie ein Bild gemacht. Also ja, ich will mir noch schnell eine Kamera kaufen, hat sich morgen noch eine Kamera geholt und dann, ich glaube, wir haben gesagt, so 14 Bilder entstanden, oder?
Nicht so viele, immerhin. Auf jeden Fall.
Ja. Aber dann kommst du auf jeden Fall mit der Filmkamera zurecht, das ist doch super. Dann ballerst du die auch nicht voll am ersten Tag, sondern du bist dann sehr effizient und guckst sehr
drauf,
welche
Bilder du hast. Im Prinzip so viele Bilder gemacht, wie auf einen Film passen. Ja. Du brauchst gar keine Digitalkamera.
Ja, ich habe mir eigentlich, also ich habe mit dieser Analogfotografie ein bisschen angefangen, weil meine Sony kaputt war. Wahrscheinlich auch, weil sie halt etliche Fahrradtrips mitgemacht hat und in der Oberrohrtasche und in meinem Jersey da immer ordentlich durchgeschwitzt und durchgerüttelt wird. Dann wollte ich aber weiterhin halt Fotos machen, weil ich finde schon, dass man den Unterschied sieht. Also ich, dass es einfach anders ist, als wenn ich mit meinem Handy Fotos mache, auch wenn ich jetzt fotografisch wenig Ahnung habe. Aber ich finde, dass die Fotos einfach einen ganz anderen Vibe haben, den ich sehr mag. Und mir macht es auch einfach mehr Spaß, weil ich finde es cool, auch so hochwertigere oder bessere Fotos mit mehr Vibe zu machen. Und deswegen habe ich eben angefangen, mir so eine Yashica von meinem Freund auszuleihen und dann damit Filme zu entwickeln, jetzt 2, 3. Und das fand ich super cool. Okay, ja. Aber ich bin halt auch extrem ungeduldig und ich finde auch cool, direkt am Abend dann zu synchronisieren und die Fotos anzuschauen. Und ja, auch wenn das nur 2, 3 am Tag sind. Deswegen habe ich jetzt wieder eine kleine Digicam.
Ja, ich verstehe beides. Also ich glaube, man nimmt sich mehr Zeit. Also fürs Handy nimmt man sich, glaube ich, am wenigsten Zeit. Ich kann auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal ein gutes Handyfoto gemacht habe, aber mit einer analogen, wo du dir wirklich Zeit nehmen musst, weil du eben nur 36 Bilder hast, wo du dir dann überlegen musst, was fotografiere ich denn jetzt?
Ja, weißt du, da bin ich jetzt aber schon beleidigt, gell? Und dann beim TCR, wo wir dich filmen, so, ja, nee, eine extra Kamera nehme ich nicht mit einer GoPro, aber dann eine Einwegkamera mitnehmen. Ja, Logo.
Ja, ich habe mich mal mit Robin Gemperle darüber ausgetauscht, weil der hatte nämlich bei einem der TCRs auch eine Einwegkamera Kamera dabei und hat am Ende im Ziel irgendwie gesagt, er hat 2-3 Fotos gemacht, das hat sich nicht gelohnt. Und ich hab eine Ahnung, dass es in die gleiche Richtung bei mir gehen könnte.
Ich kann es mir vorstellen, ja.
Ja, also schon jetzt, als wir nur Bikepacken waren, und da kann man ja, ist ja total egal, wie viel Zeit wir da verlieren, aber selbst da habe ich ja nur 2-3 Fotos am Tag gemacht. Also im Rennen ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer.
Stimmt, vor allem, wo hast du die auch, ne?
Ja, ich glaube, ich würde die in meine Jersey-Tasche machen, weil die war zumindest beim letzten TCA immer leer, weil ich trage so XXS-Jerseys und die Taschen sind super klein.
Deswegen hast du die Rico auch nie aus deiner Tasche rausbekommen, weil das alles so Spacks ist.
So eng.
Hey Nils, sag mal, die Saison fängt ja an. Wo sieht man dich denn die nächsten, dieses Jahr so, bei welchen Rennen?
Ich war jetzt gerade stimmt schon gar nicht mehr, aber beim Atlas Mountain Race habe ich gestartet, fotografiere jetzt nächste Woche das Unknown Race.
Da gibt es bestimmt wieder Schnee.
Ich hoffe nicht, aber wahrscheinlich schon.
Das ja, es ist ein Schneesturm angesagt, der kommt von Süden. Also wir
ja, aber nicht in Spanien, die sind unten unterhalb von, nee.
Ja, let's see. Unknown Race ist für mich Game Over.
Immer Schnee.
Ja, okay, viel Spaß. Ja, es ist mein erstes Rennrad-Ultra-Rennen nach dem Three Peaks von uns.
Wow. Ach geil, 6 Jahre her.
Ja, tatsächlich. Das ist cool, weil es auf eine Art und Weise was Neues bringt. Ich bin beim Tracker dabei.
Da sehen wir uns
hoffentlich, genau, ja. Ich werde auch nur wahrscheinlich das 560er fotografieren, was ich irgendwie auch ganz, ist geil, dass ich das über mich selber sage, sympathisch finde, dass ich mich aus dem großen Trubel raushalte.
Geht mir ganz genauso.
Dann fotografiere ich das Hellenic Mountain Race in Griechenland. Bright Midnight, das ist in Norwegen. Taunus Bikepacking, das ist in Deutschland. Das ist eines der wenigen deutschen Events, die ich mache. Vermutlich Badlands, das Taurus fotografiere ich noch. Und wahrscheinlich sind dazwischen noch Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Wäre gut möglich. Und sonst sind auf jeden Fall noch so ein paar Sachen. Mit Robin Robin Gemper, da werde ich wahrscheinlich was Ähnliches machen wie im letzten Jahr zur Tour Divide. Mache ich wahrscheinlich mit ihm fürs TCA, dass wir was fortproduzieren, was wenig mit dem Rennfahren zu tun hat, sondern irgendwie deutlich abseits von Fahrradfahren. Und trotzdem ist natürlich irgendwie Fahrradfahren irgendwie dabei. Aber wir sind da noch in der konzeptionellen Entwicklung.
Cool, spannend.
Genau. Für alle, die jetzt die ganzen Namen gehört haben, nicht ganz genau wissen, wo sie hin sollen, einfach zurückspulen und währenddessen auf dotwatcher.cc gehen, dann könnt ihr gucken, was das für Rennen sind und wo der Nils dann ist. Und genau, Robin Gemperle ist, für alle, die den Namen nicht kennen, ein sehr, sehr, sehr schneller, sehr guter Ultracycling-Fahrer, der das TCA letztes Jahr neben Jana erster Mann war. Nee, vorletztes Jahr.
Letztes Jahr war Victor. Ja.
Autsch, sorry Victor.
Robin war gar nicht dabei letztes Jahr.
Richtig, weil er hat davor gewonnen. Grüße gehen raus an Robin.
Ja. Hallo Robin, Entschuldigung.
Ich weiß gar nicht, ob der den hört.
Bestimmt nicht.
Zu beschäftigt.
Der hat mit Fahrradfahren nicht so viel zu tun.
Ja, ja, nee.
Also ich hab irgendwie Bock. Ich bin dieses Jahr irgendwie ganz seltsam, ganz motiviert, obwohl die Welt irgendwie zugrunde geht, bin ich irgendwie ganz, ganz motiviert irgendwie. Vielleicht deswegen, das nochmal zu nutzen irgendwie, solange das geht. Irgendwie so frei reisen und sowas, das ist ja schon irgendwie ein Privileg. Jetzt nochmal so sehr politisch zu werden.
Ja, wir haben auch jetzt nach dem Wochenende, als wir unterwegs waren, als wir auf der Heimfahrt waren, gesagt, wie krass das ist, wie sehr man auch nur für diese 2 Tage dann abtaucht und das Einzige, was einem im Kopf ist, ist, oh Gott, meine Füße sind so kalt und sich gar nicht mehr so sehr, ja, also es ist eine gute Art, sich abzulenken und natürlich ein großes Privileg, dass man das so machen kann. Ja.
Also es ist eigentlich das Privileg, zu haben, zu sagen, oh, meine Füße sind kalt.
Einfach ja, weil nur. Wir halt so einfach daraus wieder fliehen können. Ich meine, am Richtig. Abend sind wir bei meinen Eltern am Küchentisch und essen Lasagne und könnten theoretisch noch in die Sauna gehen.
Also ich hatte eine Sauna in meinem Badezimmer. Wow. Ich hatte ein eigenes Badezimmer bei der Jana. Ich habe in ihrem alten Kinderzimmer geschlafen.
Ja. Warte mal, und du hast in deinem Kinderzimmer eine Sauna?
Ja, Jana hat ein eigenes Bad und in dem Bad ist eine Sauna drin.
Ja, meine Familie ist Sauna verrückt und deswegen bin ich das wahrscheinlich auch selbst bis heute. Aber ja, die Sauna ist mit uns umgezogen damals.
Aufgefahren.
Ja. Ich freue mich, wenn wir uns beim Tracker sehen, Nils. Irgendwie, wie am Anfang gesagt, fühle ich mich als Freunde, obwohl wir eigentlich so wenig miteinander zu tun haben. Also ich glaube, die Intimität beim Fotografieren oder wie soll ich sagen, bei den Ultras verbindet auf jeden Fall so die Erfahrung.
So ein interessanter Bond, der irgendwie da entstanden ist.
Das ist ja, finde ich, generell in dieser Szene ein bisschen so. Also man fährt, fast alle Rennen fahre ich ja solo. Man interagiert eigentlich kaum mit anderen Fahrern, Fahrerinnen und im Ziel ist es so ein verrücktes psychologisches Gefühl oder eine Sache, dass halt alle mehr oder weniger dasselbe durchgemacht haben, obwohl selbst da ja nicht miteinander. Das verbindet auch so krass.
Ja, das ist immer krass zu sehen irgendwie. Also so nach den Rennen dann, wenn alle zusammenkommen und irgendwie sind alle irgendwie dann gleich, ob man jetzt 6 Tage gebraucht hat oder das schon irgendwie ziemlich cool, weil alle dasselbe durchmachen, manche eben länger, manche ein bisschen kürzer.
Nils, warum fährst du eigentlich keine Rennen?
Er fährt doch mal Rennen, oder?
Nee. Warum fahre ich kein Rennen? Ich habe mehrere Antworten darauf. Ich glaube, die unehrlichste ist, ich bin nicht kompetitiv. Ich glaube, das stimmt so ein bisschen und das stimmt so ein bisschen nicht. Aber genau, erstens bin ich definitiv nicht so stark. Also mir fehlt einfach definitiv Talent und ich glaube, ich habe auch nicht so Lust, so zu trainieren. Und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen zu der ehrlicheren Antwort. Ich bin ja Fotograf und für viele ist ja Fotografie ein Hobby. Und das fing ja bei mir genauso an, dass es ein Hobby war und dass ich das toll fand. Und ich merke, dass ich auch immer noch gerne fotografiere, aber es ist nicht mehr ein Hobby. Und ich glaube, das möchte ich nicht, also das Fahrradfahren möchte ich nicht verlieren als ein Ausgleich, wenn ich von der Arbeit wiederkomme. Und so schön das alles ist mit irgendwie nach Kirgisistan reisen und da 2 Wochen in der wildesten Natur zu sein. Und das ist total schön, aber es ist auch sau anstrengend und auch zu fotografieren ist super anstrengend. Möchte ich beim Fahrradfahren, weil ich glaube, ich würde den Spaß daran verlieren, wenn ich das kompetitiver machen würde.
Ja, verstehe ich voll und ganz.
So.
Ja.
Deswegen ist das so ein bisschen so ein Selbstschutz, glaube ich, auch ein bisschen.
Das ist auch das, was du vorher am Anfang beschrieben hast, wie die fotografische Arbeit, so wie das zumindest für mich geklungen hat, auch mehr und mehr Job wurde, sodass du dich zum Teil nicht erinnerst, welche Events habe ich überhaupt genau gemacht oder welchen Shot habe ich wo gemacht und dass es so Kategorien gibt an Fotos, die man quasi abarbeitet und so. Genauso sollte das Radfahren ja nicht werden.
Ja, genau.
Auch wenn ich glauben würde, dass du, selbst wenn du jetzt einfach ein Rennen fahren würdest, sicher im vorderen Drittel unterwegs wärst und auch gar nicht, wenn es jetzt ums Gewinnen oder kompetitiv sein geht, wenn du es für dich selber machen würdest, würdest du mit deiner Fitness und deiner Erfahrung auf jeden Fall solide durch jedes Rennen kommen.
Danke.
Du konntest dir auf jeden Fall einige Dinge abschauen bei FahrerInnen.
Ja, das stimmt, ja. Genau.
Die guten wie die schlechten.
Das stimmt schon wahrscheinlich. Also, dass ich auf eine Art und Weise ja doch erfahren bin, obwohl ich keins dieser Rennen gefahren bin, aber natürlich dabei war und irgendwie so ein bisschen weiß, worauf es ankommt.
Hey, ich habe eine Frage an dich, die finde ich wirklich spannend. Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber wenn du die Leute ja als Geist, wie du das gesagt hast, siehst im Rennen, die Leute, die ganz vorne fahren, um den Sieg, die Leute, die ums Mitfahren mitmachen, so wie du das beschrieben hast, und die Leute, die das finishen oder nicht, wie ist so der Vibe oder wie beobachtest du die? Wie sind die psychologisch so drauf? Gibt es da Unterschiede oder
ist... Du meinst zwischen vorne und hinten?
Ja, zum Beispiel, oder auch zwischen Leuten, die finishen und nicht finishen.
Aber das kommt drauf an, dass es Leute gibt, finde ich, die diese Rennen aus meiner Sicht aus den falschen Gründen starten. Und wenn die nicht gewinnen, dann hören die auf. Und die brechen vorher schon ab. Mhm. Und das finde ich einen ziemlich uncoolen Vibe, ehrlicherweise, und Ansatz. Jetzt beim Atlas Mountain Race war dieser Rob Britton dabei. Das ist auch ein mega guter Fahrer, aber eher auf kürzerer Distanz. Das war für ihn jetzt auch das Längste, was er je gefahren ist. Der ist trotzdem, glaube ich, 20. geworden oder sowas. Also, oder Top 20. Also ziemlich gut immer noch. Aber der hat irgendwann relativ schnell gemerkt, ich gewinne hier nicht mehr. Und hat dann sich aber überlegt, ey, hier fahren noch so viele Leute mit. Ich kann nicht aufhören. Also auch wirklich aus Respekt vor denen, weil die diese Strecke immer noch fahren. Und nur weil er nicht gewinnt, kann er jetzt nicht aufhören. Und er will diese Strecke auch noch sehen und fährt das halt entspannt her. Also, wie gesagt, immer noch Top 20, also krasse Maschine. Und das fand ich irgendwie einen schönen Ansatz. Und dann gibt es eben, wie gesagt, die Leute, die sagen, oh, ich werde nicht, gewinne nicht. Und die hätten wahrscheinlich eh nie gewonnen, aber die brechen dann voll früh ab und an irgendwelchen Stellen, wo du dir denkst, hä, warum? Und die Antwort ist, wie gesagt, ich gewinne nicht. Und das finde ich schade. Und dann gibt's die Leute, die abbrechen und total am Boden zerstört sind. Also es gibt einen, der kommt aus Ungarn, den habe ich jetzt schon öfter gesehen. der kriegt es irgendwie oft nicht hin. Irgendwie, also gar nicht, weil er nicht talentiert ist oder nicht trainiert, aber irgendwas kommt ihm immer in den Weg. Und der war beim letzten Mal so, ey, ich habe so viel Geld da rein investiert und ich habe einfach nicht so viel Geld, aber das ist immer das, wo ich für arbeite, dass ich da mitfahren kann. Und ich kann mir das fürs nächste Jahr nicht erlauben. Oder also, weil das finanziell nicht mehr passte. Und der war am Boden zerstört, dass er jetzt schon wieder abbrechen musste. Mhm. Und dann gibt es FahrerInnen, die einfach komplett übers Limit gehen. Und auf eine Art und Weise finde ich das ja immer ganz spannend. Und darum geht es ja so ein bisschen, auch bei dieser Ultraszene so Grenzen zu verschieben. Und dann gibt es aber eben die Situation, wo ich denke, du pushst den zu weit gerade. Und das ist natürlich irgendwie aus meiner Sicht, der da irgendwie im Auto sitzt und die Leute da fotografiert. Aber es gibt ja dieses Schirmer-Snack. Die Nackenmuskulatur hält den Kopf nicht mehr hoch im Kurz, oder? Ist das
ja, ich hatte das selbst noch nie, aber natürlich auch bei anderen Leuten beobachtet. Ja. Also die können ihren Kopf nicht mehr halten.
Genau, und das ist halt total, kann erstens gefährlich werden, weil du eben nicht mehr gut siehst. Es ist schmerzhaft und es kann eben auch chronisch werden.
Da gab es diesen einen Dude bei irgendeiner Doku, der hat sich dann von einem Notarzt eine Halskrause dran machen lassen und ist dann mit Halskrause.
Ich habe auch schon gesehen, dass Leute dann ihren Nacken mit einem Seil am Sattel festbinden,
Alter,
oder sowas.
Leute, ey.
Ja, voll. Also, oder irgendwie einen Bambusstab hinten auf den Rücken gebunden und dann den Helm dran gebunden, also festgetaped. Alle möglich. Und das sieht immer lustig aus, aber es ist halt einfach ich finde es total bescheuert. Also, weil es ist einfach gefährlich und unnötig. Ja, vielleicht brichst du besser ab. Irgendwie dein Körper sagt dir ziemlich genau, dass du nicht fit genug bist, um das jetzt hier zu Ende zu fahren. Und trotzdem ist es zum Teil irgendwie auch mental beeindruckend. Und da frage ich mich aber trotzdem, was bewegt dich, das hier zu Ende zu fahren? Wenn so ein Sofian irgendwie beim Silk Road Mountain Race irgendwie 18 Speichen neu einspeichen muss, denke ich, das ist krass und das ist cool. Und da nicht aufzugeben, obwohl eigentlich dann Laufrad komplett im Arsch ist. Sowas finde ich spektakulär und da denke ich, ja, es ist cool, dass du weitermachst. Oder Leute, die sich irgendwie im Dorf irgendwie so von so einem Kinderfahrrad irgendwie die Pedale dran schrauben, um es zu Ende zu fahren. Da denke ich, ja, cool, das ist super. Aber wenn dein Körper dir wirklich sagt, nee, stopp jetzt, da weiterzumachen, da finde ich nicht so cool, ehrlicherweise.
Ja, also wie mir mein Körper nach diesem 3-Tages-Trip mit Jana gesagt hat, hey, hat der Körper auch gesagt, vorbei, auf. Stefan, vorbei, aus, Schluss, Ende.
Abbruch.
Ja. Abbruch.
Aua, aua.
Die Position, die du da einnimmst, ist ja was mir komplett fehlt. Also ich kenne ja nur, wie ich selbst Rennen fahre oder ich sehe vielleicht eine Doku von anderen Leuten. Aber ich finde total spannend, wie ein Geist zu sehen, wie die Leute da so herangehen, an welche, also wer pusht, wer nicht, wem geht's gut, wem nicht, wer finisht, wer nicht. Ich habe eine ähnliche Frage letztes Jahr der Sophie, die den Podcast beim TCR bei Lost Dot gemacht hat, gestellt. Und sie hat gesagt auch, dass die Leute sehr unterschiedlichen Humor mitbringen. Ich meine, ihr Job als Podcasterin ist natürlich zu interagieren, also das nicht nur zu beobachten, wie du das machst, sondern sie hat ja so kurze Konversationen. Und sie meinte, dass die Leute, die finishen, egal in welchem Zustand die sind, immer eine Art Humor mit sich bringen oder die Sache nicht so ganz ernst und verbissen sehen. Und dass die Leute, ähnlich wie du gesagt hast, die gewinnen wollen, dann merken, es geht nicht und sehr kompetitiv und engstirnig sind, dass dass da kein Humor mehr da ist oder keine Selbstironie nie und dass das dann auch eher zum Scheitern verurteilt ist.
Hey, ja, wir rutschen auch schon wieder ganz schön ab. Eigentlich ging es ums Fotografieren, aber wir haben jetzt schon mal so ganz viele Dinge eingesammelt und ich würde auch mal hier wärmstens empfehlen, Nils Längner auf den Social Media Kanälen zu besuchen und seine Bilder zu bewundern. Der hat auch mal ein Buch gemacht, das kann man auch auf seiner Webseite erwerben. Kann man das noch erwerben? Nicht mehr. Oh. Nee.
Ich hab's daheim.
Ich hab's auch daheim.
Danke, dass du sagst. Ich nehme den gleich mal raus, den Link. Das war nach 2 Monaten war es ausverkauft. Also es ist schon lange nicht mehr da. Aber ja, genau, das war richtig toll. Ja.
Cool. Anyway, ihr wisst trotzdem, wo Nils auf welchen Events er sein wird und sagt ihm doch ganz liebe Grüße und Hallo, ich habe dich im Podcast gehört, wenn es so war. Der freut sich bestimmt, wenn er mit euch interagieren darf auf der Strecke.
Ja, stimmt, genau. Sprecht dich vorher an.
Ich würde mal den Deckel hier drauf machen jetzt.
Danke, Nils, für deine Zeit und für die Insights.
Klar, total gerne. Ja, wie gesagt, danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
Ja, irgendwann sehen wir uns dann mal wieder auf der Strecke.
Ja, fände ich schön.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Wiedersehen, auf Wiederhören.
Tschüss. Ciao, ciao.